Markus wird euch jetzt etwas über 3D-Bibliotheken erzählen oder über seine 3D-Bibliothek, die er erstellt hat. Wir haben gerade noch ein kleines technisches Problem, das lösen wir gerade. Ja, und dann wünsche ich euch eigentlich ganz viel Spaß. Da kann man nicht mehr so viel sagen und wir sind mal wieder ganz knapp mit der Zeit.
Hallo, versteht man mich? Okay. Also, schönen guten Tag erstmal. Also, mein Vortrag ist überschrieben mit Vertex-Hacking. Das klingt erstmal ganz toll, ist aber eigentlich nur ein schöner Titel. Mir geht es heute um Reverse Engineering von Dateien im Allgemeinen und 3D-Dateiformaten im Speziellen. Ich habe mich die letzten Jahre so ein bisschen mit den Sachen beschäftigt, habe eine Bibliothek entwickelt, die so diverse 3D-Dateiformate unterstützt. Und ja, warum und wieso werde ich jetzt mal heute so ein bisschen erzählen und wie man es macht, worüber man stolpert und solche Kleinigkeiten halt. Das möchte ich heute erzählen, also erstmal warum und wieso, dann was man so benutzt dazu, wie man an so eine Sache rangeht, dann als nächstes hat man eine Datei, ja, was macht man mit der, wie nimmt man die erstmal auseinander. Containerformate ist ein großes Thema, die eigentlichen Datenformate, dann werde ich noch ein bisschen was zu erzählen. Und dann natürlich möchte ich auch noch zeigen und sagen, was dann im Endeffekt bei rausgekommen ist, ja, und die obligatorischen Links dann zum Schluss. Also, warum das Ganze? In der letzten Zeit irgendwie 3D ist überall, findet man überall, und trotzdem, wenn man eine 3D-Datei bekommt, steht man erstmal vor dem Problem, was macht man eigentlich damit? Also aus irgendwelchen Gründen gibt es da noch unter Open Source, von was anderem rede ich gar nicht, gar keinen universellen Dateibetrachter. Also irgendein Programm, so wie wir es von Bildbetrachtern kennen, mit dem man einfach eine beliebige Datei aufmacht und man sieht den Inhalt. Das ist das, was ich mir so nicht auf die Fahnen geschrieben habe, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber mich interessiert es einfach und darum habe ich mich da so ein bisschen mit beschäftigt. Wenn man damit anfängt, stolpert man über viele schöne Formate, wo es viele schöne Dokumentationen für gibt, aber je mehr man in das Thema guckt, umso mehr stolpert man über Formate, die nicht so gut dokumentiert sind. Also es gibt da zum Beispiel so ein paar Platzhirsche im 3D-Bereich, im professionellen 3D-Bereich, wie 3D Studio Max oder Maya oder andere. Und diese Dateien sind wiederum relativ schlecht beschrieben, um nicht zu sagen, es gibt gar keine Dokumentation dazu, also zumindest keine öffentliche. Ja, und warum macht man das Ganze noch? Also ich habe oft festgestellt, eigentlich kann man die Dateien auch ganz gut als Rätsel benutzen, ausdrucken, hat man was, um sich lange Bahnfahrten oder so zu beschäftigen. Ja, eine unbekannte Datei, also liegt da sowas auf der Platte rum, möchte man irgendwas mitmachen, wie geht man eigentlich daran? Also als erstes sollte man so die Standardwerkzeuge, die einem unter Unix so zur Verfügung stehen, mal über die Datei rüberjagen. Das ist auf jeden Fall ein Programm namens File, das zusammen mit der LibMagic, hat bestimmt jeder schon mal gehört, so zusammen entwickelt wird. Das bekommt als Parameter einfach eine Datei übergeben und rät dann mal, was in dieser Datei drin ist. Das funktioniert bei vielen bekannten Formaten relativ gut, weil Dateien, wenn sie gut konzipiert sind, haben üblicherweise am Anfang ein paar Bytes zu stehen, die sagen oder beschreiben, was diese Datei eigentlich ist. Es gibt natürlich auch Dateien, die sich dagegen sträuben, zum einen, weil sie einfach unbekannt sind. Also wenn so eine Datei noch nicht irgendwo mal in den Händen eines LibMagic-Entwicklers oder so war, dann gibt es die halt nicht. Und das andere ist Dateien, die einfach diese File Magic, diese paar Bytes am Anfang, nicht besitzen. Immer gut, habe ich geschrieben, und dahinter, wenn man dran glaubt. Mir ist nämlich bei der Arbeit jetzt einiges in die Finger gekommen. Da heißt es dann, ja, das ist eine DBase-Datei oder sowas. Ist es nicht. Und irgendwann wird man relativ skeptisch, was das angeht. Bis ich neulich, oder ist jetzt schon ein bisschen länger her, über 3ds-Max-Dateien gestolpert bin. Lustigerweise sagt einem das Programm dann, ja, das ist eine MS-Office-Datei. Habe ich dann erstmal abgetan, erstmal zur Seite gelegt, ist Schwachfug. Aber wenn man sich es genauer anguckt, liegt es gar nicht so falsch. Dann, ich erzähle da einfach nachher nochmal was zu. Programm namens Drinks gibt es dann noch. Das ist so auch so ein kleines Utility. Das guckt einfach in einer Datei nach allen druckbaren Zeichen und gibt einem die, wenn sie eine bestimmte Mindestlänge haben, ich glaube 4 oder 8 oder sowas, ist das aus. Also alle Zeichen, die man darstellen kann, werden, wenn sie in einer Zeichenkette mit einer bestimmten Länge sind, ausgegeben. Kann noch ein paar andere Spielereien, zum Beispiel Multibyte-Zeichensätze auch, also nicht nur ASCII und ähnliches. Ja, sollte man auch immer mal zur Hand haben. Und das nächste, ich habe hier XXD hingeschrieben, genauso gut gibt es Programme, die heißen Hexdump oder OD oder ähnliche Programme. Jedenfalls sollte man immer noch ein Programm zur Hand haben, das die Dateien hexadezimal ausgeben kann. Also das ist so der Quasi-Standard, um nicht darstellbare Zeichen sich anzugucken. Prinzipiell könnte man sich die Dateien auch binär angucken, aber das versteht man dann noch weniger. Immer beliebt bei solchen Sachen waren auch Hex-Editoren. Allerdings bin ich da nicht so ein richtiger Freund davon, aus dem einfachen Grund, weil ich ja eigentlich nichts editieren möchte. Und darum zum Betrachten eignen sich auch die kleinen Programme, wenn man die an einen Editor oder einen Pager, also zum Beispiel Less, weitergibt, die Ausgabe, dann kann man mit solchen Dateien auch ganz gut arbeiten. Ja, dann sollte man natürlich immer noch seinen Lieblingseditor zur Hand haben, um mir keine Kriege vom Zaun zu brechen, werde ich mir jetzt mal sparen, welcher das ist. Und das ist natürlich wichtig dazu, zum einen, um sich mal Notizen zu machen, und zum anderen hat sich auch ganz praktisch herausgestellt, die Ausgabe von XXD einfach in eine Datei zu schreiben. Und dann kann man in dieser Datei sich direkt die Notizen machen. Und zwar, wenn man bestimmte Blöcke oder so gefunden hat, kann man sich da eine kleine Notiz ranmachen, kann es schön strukturieren oder ähnliches. Werde ich nachher auch noch mal kurz zeigen. Ja, dann kommt man irgendwann zu dem Punkt, wo die Standardwerkzeuge, die generell auf Dateien ausgelegt sind, nicht mehr so ganz reichen und man gern noch etwas mehr haben möchte. Und da ich an dieser libg3d das Ganze mache, bin ich immer dabei, wenn ich mal eine unbekannte Datei in die Finger kriege, relativ früh auch mir ein Prototyp-Plugin zu schreiben. Also ein Plugin, das versucht, diese Datei zu lesen. Je nachdem, wie weit ich gerade bei der Implementierung bin, kann es das Containerformat oder auch noch nicht mal das, aber jedenfalls schon Teile davon lesen. Und G3D-Stat habe ich dieses Kommandozeilenteil genannt. Ursprünglich war es zu einem anderen Zweck, um halt ein bisschen Statistik über die Funktionsweise oder die Fehlerrate der Bibliothek rauszukriegen. Aber jedenfalls gibt mir dieses Programm die ganzen Meldungen der Bibliothek, das war jetzt nicht die richtige Taste, der Bibliothek aus, und so kann man Sachen analysieren. Dann irgendwann kommt man in die Verlegenheit, hat eine große kommt in die Verlegenheit, eine Struktur einer Datei darstellen zu müssen. Original habe ich das in dem G3D-Viewer, das ist mein Beispielprogramm oder mein eigentliches Programm, das ich mal irgendwann geschrieben habe, dargestellt. Da das aber irgendwann viel zu langsam wurde, weil die Bäume etwas größer wurden, habe ich das ausgelagert. Jetzt habe ich so ein kleines, wirklich kleines Hilfsprogramm, das nichts weiter macht, als mir Bäume, die, also zum Beispiel Strukturbäume aus einer Datei, kann halt auch Verzeichnisbäume darstellen, wenn es drauf ankommt, aber jedenfalls Bäume darstellt, durch die ich mich durchklicken kann. Was dann noch immer ganz hilfreich ist, sind winzige Programme, die mal Hexadezimalzahlen in Float umwandeln oder andersrum oder eben so kleine Operationen machen. Was in einem fertigen Programm halt eine wichtige Funktion ist, aber man eigentlich nicht so richtig zur Hand hat, wenn man es mal braucht. Ja, so. Dann hat man also so ungefähr eine Ahnung, wie die Datei aussieht. Und der nächste Schritt ist dann also erstmal zu gucken, wie der Container aussieht. Also Daten werden ja üblicherweise nicht einfach so in eine Datei geschmissen, sondern sie werden gewiss strukturiert, es gibt natürlich auch Ausnahmen, haben eine gewisse Struktur und die kann man zum Beispiel als Text oder als Binärdatei speichern. Als erstes möchte ich mal auf die Textformate eingehen, allerdings nur so mehr am Rande, weil mir die Binärformate eigentlich etwas wichtiger sind. Also Textformate, kennt man ja, Textdateien sind relativ gut lesbar. Meistens, also bei vielen Textformaten, versteht man auch schon, was da eigentlich drin ist, braucht nicht viel Reverse Engineering zu betreiben, sondern guckt sich die Datei an und ja, so geht's. Und ich wüsste auch im Kopf sofort, wie man die Datei oder das Modell, das da drin beschrieben ist, aufbauen müsste. Problem an der ganzen Sache ist, für Textformate irgendwelche Parser zu schreiben, ist anstrengend und aufwendig und macht nicht wirklich Spaß, weil die meistens so geschrieben sind, die Formate, dass Menschen die lesen und schreiben können und Computer funktionieren halt anders. Und jedenfalls muss man da eine Menge Fehlerkorrektur und Ähnliches machen. Macht also nicht wirklich Spaß. Auch hier gibt es unterschiedliche Methoden, das zu speichern. Das Einfachste ist, einfach alle Daten irgendwie hintereinander reinschmeißen und dem Programmierer dann zu überlassen, da irgendwie eine geordnete Struktur reinzubekommen. Der andere Fall ist, schon in der Datei, in der Textdatei eine Struktur vorzusehen. Diese ist neuerdings häufig XML-basiert, aber viele Leute werden da auch noch VRML kennen, die Virtual Reality Markup Language, was so ein erster Versuch war, fürs Internet eine 3D-Sprache zu kreieren. Die hat zum Beispiel eine Syntax, die zwar gut verständlich ist, aber einen Parser möchte man dafür nicht wirklich schreiben, wie es auch zum Beispiel bei HTML ist. Ist original ja auch ziemlich gruselig. Ja, dann gibt es noch teilweise Formatfamilien. Also einige 3D-Programme haben ein 3D-Format, das sowohl in einem Text als auch einem Binärformat beschrieben ist. Da fällt mir jetzt spontan zum Beispiel DXF ein, was AutoCAD original hatte, aber auch Maya hat ein solches Format. Es gibt da halt eigentlich zwei Formate, die aber sich in der inneren Struktur ähneln. Ja, trifft natürlich das Gleiche zu, dass Textformat eher schwer ist und Binärformat dann manchmal etwas einfacher, was die Implementierung angeht. Allerdings kann man bei solchen Formaten relativ gut von dem Textformat auf das Binärformat ableiten. Also man liest Sachen im Textformat und versteht dann die Sachen im Binärformat. Also wenn man solche Sachen hat, ist das auch relativ hilfreich. Ja, für die weitere Betrachtung ignoriere ich einfach mal die Textformate, möchte mich auf die Binärformate konzentrieren. Also wir wollen einen Container jetzt mit einem Binärformat beschreiben. Ja, was macht man da? Üblicherweise sind das strukturierte Formate, hierarchisch. Das heißt, da wird eine gewisse Baumstruktur innerhalb des Formats beschrieben. Binärformate haben auch die Angewohnheit, dass sie abhängig sind von den Rechnerarchitekturen, auf denen sie ursprünglich entwickelt wurden, beziehungsweise dass es wirklich davon abhängt, auf welchem Rechner man eine Datei speichert. Also Endianess spielt eine wichtige Rolle. Teils sind die Formate so konzipiert, dass sie die Endianess des Originalsystems annehmen. Also zum Beispiel gibt es alte Amiga-Software, die sowohl auf dem Amiga als auch auf dem PC alles als Big Endian speichert. Teilweise gibt es Formate, die je nach Speicherort, also wenn man es auf dem PC speichert, wieder anderes Binärformat haben als auf dem Mac oder ähnlichem. Es ist natürlich ein bisschen anstrengend, aber das zeugt halt oft davon, dass viele Formate nicht bis ins Ende durchdacht wurden oder halt ursprünglich nur für einen kleinen Kreis implementiert wurden und dann doch gewachsen sind. Ja, wie organisiert man solche Baumstrukturen innerhalb einer Datei? Ich habe jetzt hier den Begriff Chunks verwendet. Das sind im Prinzip Abschnitte einer Datei. Üblicherweise können Chunks innerhalb anderer Chunks vorkommen. Diese Chunks sind gekennzeichnet durch eine Zahl oder eine Buchstabenkombination, also ein Identifier, und üblicherweise ist auch noch die Länge angegeben, was ganz praktisch ist, dass man unbekannte oder nicht behandelte Chunks einfach überspringen kann. Ja, praktischerweise werden für viele Formate, also leider nicht für alle, auch relativ generische Container verwendet. Also für einige Sachen werden ZIP-Dateien, in deren wiederum irgendwelche Textinformationen und wieder andere Bestandteile als Dateien gespeichert sind, verwendet. Dann dieses vom Amiga bekannte Interchange-File-Format, IF, oder Structured File. Das ist ein Ding, was ich auch bis vor kurzem nicht kannte. Das ist besagtes MS-Office-Format. Das nennt sich irgendwie Windows Structured File. Jedenfalls ist das also eine Art Fett, wie man es von einer Partition her kennt, in eine Datei verpackt. Jedenfalls seit 3ds Max bin ich auch über solche Dateien gestolpert. Das ist natürlich auch nicht unbedingt die schönste Methode, weil ich habe angefangen, mir die Max-Dateien anzugucken, habe da drin auch schöne Strukturen schon entdeckt und nach 512 Byte oder so ist die Struktur auf einmal vorbei. Da fragt man sich natürlich, was ist auf einmal passiert. Was dann im Endeffekt passiert ist, ist diese eine von dem äußeren Container, die war ein Block zu Ende. Und da ich noch nicht dieses Structured File im Prinzip identifiziert hatte, die ich eigentlich vorher auspacken muss, bevor ich mir den Inhalt angucke, bin ich da eine ganze Weile drüber gestolpert. Aber das ist halt, wenn man ab und zu File glaubt, ist das gar nicht so schlecht. Ja, wenn wir den Container dann irgendwann identifiziert haben und wirklich wissen, ja, die Datei hat diese Struktur und ich kann mir die auch strukturiert ausgeben, dann kommt der nächste Schritt bei 3D-Formaten. Ich möchte den Inhalt lesen. Ich möchte schöne 3D-Modelle, die da drin enthalten sind, auch darstellen können. Und da fragt man sich als erstes, ja, was gehört eigentlich rein in so ein Modell? Und in dem Fall sind das Punkte, Vertices genannt, Flächen, auch immer ganz praktisch. Also wir haben Dreiecke sind das häufigste, aber auch Vier- und Vielecke sind üblich. Und die werden meistens durch Indizes der Eckpunkte angegeben. Also ich habe einige Punkte im Raum definiert und zwischen diesen Punkten sind im Prinzip Flächen aufgespannt. Als nächstes finde ich noch häufig Materialinformationen in diesen Dateien. Also häufig sind Farbinformationen drin, Texturinformationen, dann noch so Sachen, die man auswerten kann, Oberflächenbeschaffenheit, Reflexionseigenschaften, Transparenzen, ja, alles, was irgendwie mit der Darstellung dann zusammenhängt. Dann gibt es noch eine ganze Gruppe von Sachen, die man findet. Normalen, das sind so, also die Senkrechten auf einer Fläche, die halt auch die Reflexion und die Darstellung beeinflussen. Texturvertices, also Punkte innerhalb der Textur, womit angegeben wird, welchen Bereich einer Textur man auf eine Fläche kleben muss. Transformationsmatrizen oder überhaupt Transformationsinformationen, also möchte ich einzelne Objekte durch den Raum bewegen, sollen sie gedreht werden, gespiegelt oder geschert oder was man damit noch alles machen kann. Ja, skaliert natürlich. Und Gruppierungen, also oft hat man in einem Format natürlich nicht nur ein Objekt, das schön da rumwuselt, sondern hat mehrere Objekte drin, die haben auch eine gewisse Struktur, die sind gruppiert, die haben zum einfachen Wiederfinden auch Namen. Und ja, solche, das sind meistens dann textuelle Informationen, die findet man auch noch in solchen Dateien. Dann als nächstes möchte ich so ein bisschen erzählen, was für eine Datentypen man in einer 3D-Datei üblicherweise findet. Das bezieht sich jetzt natürlich auf 3D-Sachen, aber auch in anderen Dateien, Bilddateien oder Textdokumente, wenn es strukturiert ist, haben ähnlichen Aufbau oder, Aufbau ist schlecht zu sagen, aber ähnlichen Inhalt. Es gibt halt verschiedene Typen, Standardtypen, die halt man überall findet. Text zum Beispiel. Text kann man unterschiedlich darstellen. Die Sachen, wo ich jetzt drüber gestolpert bin, ist zum Beispiel nullterminiert, was so in gewissen Sprachen, Programmiersprachen üblich ist, also als Trennzeichen oder als abschließendes Zeichen des Textes ist ein Nullbyte. Als nächstes gibt es noch viel Angaben mit fester Länge, also Texte haben eine bestimmte Länge oder eine bestimmte Maximallänge und alles, was darüber hinausgeht, wird mit irgendwelchen Füllzeichen, üblicherweise auch Null, aufgefüllt. Ja, und die dritte Möglichkeit, die so üblich ist, ist eine Angabe über die Länge vor dem eigentlichen Text zu machen und damit zu sagen, wie viel Byte jetzt als nächstes Text folgen. Als weiteres Merkmal von Text ist die Zeichenkodierung zu nennen, also ASCII ist das simpelste. Dann gibt es natürlich noch schöne viele Zeichensätze in 8-Bit oder breiter. Also wenn man UTF-8 oder ähnliches findet, ist man schon gut bedient. Teilweise natürlich ältere Formate, Windows-Zeichensätze. Dann findet man auch ab und zu Multibyte-Zeichensätze, also UTF-16 oder ähnliches. Muss man ab und zu ein bisschen gucken. Allerdings, wenn man sich so eine Datei im Hex-Editor oder meistens ist da noch ein bisschen Text daneben, das kann ich dann auch nochmal zeigen, da ist dann, merkt man schon, ob etwas Text ist oder nicht. Dann zur Identifizierung von Chunks kann man auch oft Textinformationen verwenden, wenn das Format das im Prinzip mitmacht. Bei besagten Interchange-File-Format IF werden die Chunks zum Beispiel durch vier Text- oder Character-Bytes identifiziert. Also das Format fängt üblicherweise zum Beispiel mit Form an, F-O-R-M, und aus diesen vier Bytes kann man halt teilweise auch wirklich schon Informationen ableiten. Wenn da halt zum Beispiel irgendwas Face oder ähnliches also drinsteht, dann sagt mir diese Information auch schon, dass da zum Beispiel eine Fläche drin kodiert sein könnte. Also man muss beim Reverse Engineering wirklich wissen, was man sucht, sonst findet man es nicht. Das ist, glaube ich, auch noch so ein Hauptpunkt. Ja, Ganzzahltypen sind relativ, ich sag mal, schwer zu finden, weil sie eigentlich überall sind. Also wenn man sich eine Datei hexadezimal anguckt, kann ein Byte natürlich alles sein. Und vor allen Dingen, es kann immer eine Zahl sein, also immer eine ganze Zahl sein. Weil bei den Ganzzahltypen ist halt wirklich jedes Byte zulässig. Bei Text hat man immer die Sache, nur im gewissen Bereich, also nur die, zum Beispiel die Buchstaben und noch ein paar Zeichen sind valide. Bei den Fließkommazahlen, die ich nachher behandle, gibt es auch noch ein paar Ausnahmen, aber Integer kann wirklich alles sein. Und insofern muss man da manchmal gucken. Das kann zum Beispiel Nullen oder alles F, ist alles eine valide Integerzahl. Ja, verwendet werden die für viele Sachen, insofern wird es man auch häufig antreffen. Indizes, dann irgendwelche Fleckfelder, was üblicherweise also Bitfelder. Farbwerte, da kann man also auch Farben drin kodieren, ist natürlich auch nicht unüblich. Abmessungen von Texturen oder ähnlichen. Offsets innerhalb der Datei sind auch noch so ein Ding. Also oft haben die Formate Sprünge intern, die man dann nachvollziehen muss. Da sind halt Offsets nötig. Und Dateigrößen werden auch gern, oder Texturgrößen, wenn zum Beispiel eine Textur direkt in der Datei ist, werden die auch mit Integer-Typen beschrieben. Das können natürlich jetzt sowohl signed, unsigned, alle Längen können es sein, also ab 8-Bit, 32-Bit, 16-Bit, 64-Bit, ist eigentlich alles möglich. Muss man gucken. Fließkommazahlen stolpert man auch häufig drüber, weil bei 3D-Formaten geht es halt um Mathematik und Mathematik wird oft nicht unbedingt ganzzahlig sein und daher findet man auch diese Fließkommazahlen. Praktischerweise sind viele der Formate intern nach dieser IEEE 754. Das ist ein Standard, der beschreibt so die Darstellung von Fließkommazahlen, ich glaube unter C direkt, aber es ist halt weit verbreitet und daher auch praktisch. Es kommt sowohl 32-bittig auch als auch 64-bittig vor. Die IEEE, also der IEEE-Standard, beschreibt noch ein paar mehr Datentypen, allerdings sind die in Dateien eher nicht üblich, weil zum Beispiel 80-Bit speichert sich einfach schlecht und darum bricht man es üblicherweise auf 32 oder 64-Bit runter. Ja, es gibt noch andere Möglichkeiten, Fließkommazahlen darzustellen als diesen, zum Beispiel, also dann sind es ja keine Fließkommazahlen, aber Festkommazahlen wären zum Beispiel noch so eine Sache, dass zum Beispiel drinsteht, ich habe diese bestimmte Zahl und die wird immer durch 1000 geteilt. Das wäre zum Beispiel eine Festkommazahl. Dann habe ich immer drei Stellen nach dem Komma als Genauigkeit. Ist auch eine Möglichkeit, trifft man auch an, aber halt relativ selten. Identifizieren tut man Fließkommazahlen, indem man so ein paar Standardwerte sich anguckt. Also was ich hier aufgeschrieben habe, die 3F80 und dann nochmal 4 Nullen, ist eigentlich in jeder Datei zu finden, weil 1.0, 1.0 ist so ein Standardwert, der wird zum Beispiel verwendet, um eine Skalierung zu machen, ohne dass es größer wird oder sowas. Also 1.0 ist was, wonach man immer gucken kann. Da muss man wieder darauf achten, ob es Big Endian oder Little Endian ist, aber das findet man schon. Genauso minus 1 ist was. Die 0 ist wieder so eine Sache, weil 0 wird in dem Standard halt auch als 8 mal 0 dargestellt und das kann natürlich dann wieder alles sein. Verwenden tut man solche Fließkommazahlen auch für viele Sachen, Vertices, Texturvertices, Matrizen, alles, was irgendwie nicht unbedingt ganzzahlig ist. Man kann es auch zum Beispiel für Farben verwenden, die kann man ja auch mit Fließkommazahlen darstellen. Hat halt jeder Entwickler so sein eigenes Ding gemacht. Ja, die letzte Gruppe, die ich so noch zusammenfasse, sind irgendwie der große Rest, sag ich mal. Also entweder Zeug, das man noch nicht identifiziert hat oder Sachen, die wirklich was anderes sind. Also irgendwelche Texturen werden gerne auch mit eingebettet. Das sind dann halt große Blöcke. Die werden üblicherweise auch dann nochmal durch ein paar Magic Bytes identifiziert, sodass man halbwegs auch rauskriegen kann, wenn zum Beispiel ein JPEG oder ein PNG in einer Modelldatei eingebettet sind, dann findet man die auch. Üblicherweise ist auch die Länge dieses Blobs vorher noch beschrieben, sodass man da noch so ein bisschen verifizieren kann, ob man das Richtige gefunden hat. Okay, was habe ich eigentlich die ganze Zeit gemacht? Ich habe vor ein paar Jahren mal angefangen, den G3D-Viewer, der auf der nächsten Seite nochmal beschrieben ist, zu implementieren. Das war mal ursprünglich so ein kleines Programm, das konnte Lightwave-Dateien darstellen. Irgendwann wurden dann ein paar mehr Dateitypen, darum habe ich die ganzen Dateiladesachen aus dem Programm rausgeschmissen und in eine extra Bibliothek gepackt. Also es gibt eine Grundbibliothek dabei, die kann so diverse mathematische Sachen, also irgendwelche Matrixoperationen und sowas, was man halt braucht. Das ist mehr Not als Lust am Programmieren gewesen. Und dann dazu gibt es mittlerweile relativ viele Plugins, die einzelne 3D-Modelltypen laden können. Und dann noch ein paar zusätzliche, um zum Beispiel Texturen laden zu können. Ja, ist unabhängig von irgendwelchen 3D-APIs, also OpenGL oder ähnliches wird an der Stelle noch nicht verwendet. Das ist dann zum Darstellen interessant. Abhängig ist es eigentlich nur von der glib, die ich aus Bequemlichkeit verwende und weil halt für viele Sachen das Rad nicht unbedingt neu erfunden werden muss. Ist unter der LGPL verfügbar, insofern relativ frei verwendbar. Ja, G3D-Viewer. Ich habe mal irgendwann einen schöneren Namen gesucht und noch nicht gefunden. Wenn ihr eine Idee habt, immer her damit. Ist besagtes Äquivalent zu einem Bildbetrachter. Ich möchte halt ein Programm haben, mit dem ich mir viele 3D-Modelle einfach mal schnell angucken kann. Ich möchte jetzt nicht für jedes die passende 3D-Applikation starten, die ich in 90% der Fälle sowieso nicht habe. Und daher, es soll einfach sein, es soll schnell gehen. Schnell ist relativ, aber ist unter der GPL verfügbar. Ja, also alles Open Source und verfügbar. So, da sind nochmal die Links. Und an der Stelle möchte ich erstmal ein paar Sachen zeigen. Ich kann ja nochmal, ja, das war es nicht. Fangen wir nochmal hier an. Also ich habe jetzt ein Verzeichnis mit ganz vielen Modellen. Mal gucken, ob wir das noch ein bisschen größer kriegen. Ja. Okay, also hier liegen irgendwelche Dateitypen drin. Ich kann ja mal, ja, was nehmen wir, 3DS ist so relativ bekannt, Zeugs halt. Und jetzt habe ich eine Datei. Also sagen wir mal gucken, was File dazu sagt. Was nehmen wir dann als erste? Data. Data ist erstmal gar nichts. Was habe ich als nächstes gesagt? Strings. Strings, gucken wir mal, was es dazu sagt. Okay, Strings ist schon aussagekräftiger. Also ich habe hier unten ein bisschen was, was man lesen kann. Oben ist auch noch viel Müll dabei, aber hier sind zum Beispiel Sachen. Ich sehe, dass da zum Beispiel irgendwelche Lichter drin sind, dass da irgendwelche Kamerasachen drin sind. Ja, und dann Platinum, ja, könnte eine Textur sein, könnte auch ein Material sein. Blue Wire kann auch alles Mögliche sein. Na jedenfalls ist das schon mal ein Anhaltspunkt. Was habe ich als nächstes? XXD. Das rauscht mir auch erstmal durch. Also nehme ich dazu lieber einen Pager. So, das ist besagtes Rätsel, was ich vorhin erwähnt habe. Da kann man sich ein paar Seiten von ausdrucken und kann sich einen Textmarker mitnehmen und kann lange Zug fahren. Irgendwann wird man feststellen, dass da eine gewisse Struktur in den Dateien drin ist. Und das Lustige ist wirklich, hier seht zum Beispiel, ja, das, was hier oben K2 steht, dann steht Chrome 1, dann steht irgendwas von White 1 und der Abstand hier zwischen K2 und Chrome 1 und White 1 und dann vielleicht sogar dem nächsten, Glass 02, ist ungefähr gleich. Da können wir zum Beispiel schon mal rätseln, dass da immer die gleichen Strukturen drin sind oder ähnliches. Ja, ich möchte die aber jetzt nicht so auseinandernehmen, insofern möchte ich nochmal mit dem Editor zeigen. Man kann sich die Sachen auch relativ bunt darstellen lassen. Und was hier halt der Vorteil ist, ich kann hier zum Beispiel einfach mal zwischengehen, kann sagen, an der Stelle hört jetzt ein Block auf, schreibe mir meine Notizen dazwischen. Ist ein bisschen bequemer als Textmarker und Zug. Ja. Und dann halt die eigenen Sachen. Irgendwann habe ich dann rausgekriegt, wie diese Datei ungefähr funktioniert. Und dann möchte ich halt die Datenformate innerhalb dieser Datei mir etwas darstellen. Habe ich hier. Das rauscht jetzt auch erstmal durch. Also ist nicht der fixeste hier, aber da kommt hoffentlich noch was. Also die Platte rattert. Ah, da kommt was. Also ja, die Farben sind natürlich jetzt am Beamer nicht so besonders toll, aber jedenfalls habe ich hier dann zum Beispiel die Struktur schon mal ausgegeben. Und kann mir dann auch irgendwelche Ausgaben, Debug-Ausgaben machen, wenn ich was halt nicht genau weiß oder mir angucken möchte. Aber der ist noch nicht mal fertig, so wie ich das sehe. Aber ich breche das trotzdem mal an der Stelle ab. Ja, dann habe ich irgendwann das Teil aufgebohrt, dass es diesen Baum, den es hier ausgibt, auch ausgeben kann. Jetzt wird es hoffentlich nicht mehr so lange brauchen, aber ich fürchte doch. Ich habe mir nicht gerade die kleinste Datei ausgesucht jetzt zum Zeigen. Jedenfalls, ich breche das mal ab, suche mir mal eine kleinere. Okay, das ist schon besser. So, und dann habe ich halt dieses... Dann sage ich ihm, wie er die Baumstruktur erkennen soll. Ja, das ist jetzt, ja, so gucke ich mir Dateien an, wenn ich wirklich ungefähr die Struktur raus habe und dann wissen möchte, wie ist die Datei intern strukturiert, wo sind zum Beispiel Vertices zu finden, wo sind Farbinformationen zu finden oder Materiale. Also hier... ist es so, was hier vorne steht, diese ID, diese vierstellige, oder also die steht im Prinzip in der Datei drin. Was dahinter steht, hier in dem Fall Mesh oder Material Name, das sind Sachen, die ich halt aus, also 3DS gibt es eine unvollständige, inoffizielle Spezifikation für, aber für andere Formate ist es halt das, was ich selbst irgendwo gefunden habe, sind halt Informationen, die ich so irgendwie rausbekommen habe und mir dann weiter angucken möchte. Ja, was hatten wir dann noch Schönes? Ja, die kleinen Programme zeige ich jetzt nicht. Was ich halt wirklich nochmal zeigen möchte, ist, wie mein Viewer aussieht. Da hatte ich dann praktischerweise das hier gefunden. Also unter den vielen Formaten, das es unterstützt, ist auch das Google Earth Format dabei. Und ja, jedenfalls, so sieht der Viewer aus. Der ist nun grafisch nicht besonders anspruchsvoll. Also wer in den letzten 10 Jahren mal ein 3D-Spiel in der Hand bekommen hat, der wird mehr erwarten. Aber mir geht es halt hauptsächlich auch um die Formate und insofern, also ich kann ja mal kurz zeigen, was hier noch so mit dabei ist. Das ist also die Plugin-Liste. Die ist schon etwas länger, wobei ich sagen muss, dass nicht wirklich alle Plugins nahe dem perfekten Stadium sind. Also einige davon zeigen Teile des Modells an, andere sind wiederum in einem Zustand, wo sie gerade mal den Container lesen können. Was sich bis jetzt selbst geweigert hat, den Containerpreis zu geben, ist zum Beispiel das SketchUp-Format, was jetzt Google übernommen hat. Das ist entweder so schlecht implementiert, dass da keine richtige Struktur drin ist, oder ich habe sie noch nicht gefunden. Ansonsten, ich kann ja noch mal eins zeigen, wo ich jetzt in der Nähe bin. Also das ist zum Beispiel das Max-Format. Da gibt es bis jetzt keine Spezifikation für. Aber es ist zumindest schon so weit, dass es grundlegend die Vertices und die Flächen rausliest aus der Datei. Was halt noch fehlt, sind zum Beispiel Farbinformationen und vor allen Dingen Transformationen. Wie man sehen wird, sieht es alles noch nicht so aus, wie es dann im Endeffekt aussehen soll. Und da ist also noch eine Menge zu tun. An der Stelle würde ich einfach schon mal sagen, erstmal vielen Dank. Und ich möchte natürlich damit auch einladen, so ein bisschen an der Sache mitzumachen, einfach so ein bisschen einen Impuls noch zu geben. 3D ist im Kommen und es schadet nicht, Formate zu verstehen, die benutzt werden. Ja, und dann würde ich mal Fragen annehmen noch.
Hat sich denn dabei ein Format besonders hervorgetan, wo man sagen würde, okay, es lohnt sich jetzt, alles dahin zu konvertieren zum Beispiel, was jetzt besonders gut ist?
Also hervorgetan nicht direkt. Also dieses 3DS-Format ist relativ verbreitet, weil viele Pakete können es halt importieren und auch exportieren. Allerdings hat es auch seine Beschränkungen und insofern würde ich nicht sagen, dass man alles fehlerfrei in das Format exportieren sollte. Also wenn man zum Beispiel wirklich mit 3ds Max oder ähnlichem was macht, werden Sachen verloren gehen, wenn man das dahin exportiert. Also das ist jetzt besagtes Teil. Man sieht, es fehlen noch einige Sachen. Kann man aber dann auch Spielereien. Ja.
Hast du eigentlich auch Schreibsupport für das Ganze?
Wie bitte?
Ob du für deine Library auch Schreibsupport geplant hast. Also wirst du da irgendwann mal Schreibsupport machen, sodass man zum Beispiel eine Anwendung wie GIMP hat, nur für 3D, mit der du dann fast beliebige Formate lesen und schreiben kannst.
Ja, ich weiß immer noch nicht, wo ich hingucken soll, aber...
An der Kamera.
Okay, ja, prinzipiell schon. Also viele Formate sind halt relativ einfach, sodass man auch sagen kann, man schreibt da rein. Es ist allerdings bis jetzt auch aus Zeitgründen noch nicht implementiert. Es ist prinzipiell vorgesehen, weil ein Konvertierungsprogramm ist natürlich besser als ein Betrachter bloß. Insofern schadet nicht. Ich habe für ein anderes Projekt, da habe ich die Bibliothek halt als Ladeprogramm genommen und habe dann in einem relativ simplen Format das Ganze ausgegeben. Aber für die verschiedenen Formate einen Schreibsupport wäre natürlich wirklich auch praktisch.
Mich würde mal interessieren, wenn ich dann mit dem Ausdruck und dem Textmarker im Zug sitze, wie ich damit weiter vorgehen müsste.
Na, also das Erste ist wirklich Muster finden. Also Strukturen muss man finden. Und wie ich schon sagte, viele Formate haben halt einen einheitlichen Header. Also da steht am Anfang erstmal in jeder Datei, die das Format hat, das Gleiche drin. Das sollte man erstmal identifizieren. Und dann sollte man auf jeden Fall gucken, ob man irgendwelche Längenangaben findet. Und dann einfach mal um diese Länge weiterspringen und dann gucken, ob dann wieder sowas steht. Also Strukturinformation ist das Allerwichtigste zuerst, bevor man irgendwie nach irgendwelchen Vertices oder Flächen oder irgendwas sucht, muss man erstmal die Dateistruktur verstehen. Und wenn es natürlich... Es gibt, also das Maya-Binary-Format hat zum Beispiel ein abgewandeltes if. Das lässt sich halt mit einem Standard-if-Parser noch nicht parsen, aber wenn man halt reinguckt, sieht man, das hat gewisse Gemeinsamkeiten und schreibt man ein bisschen was um und dann geht's. Also viele Formate sind halt, naja, ich sag nicht leicht verständlich, aber doch, wenn man ab und zu raufguckt oder vor allen Dingen die, wo halt Texte drinstehen, um das zu strukturieren, die kann man relativ leicht verstehen.
How far is your Blender support? Are you supporting Blender files?
Blender?
Yeah.
I tried supporting Blender and the basic container format is red, but it can't display anything yet. Blender has a very complex format. It's called a struct DNA. There are two parts of this. Every Blender application has its own structs, and every Blender file has its own structs, and these are compared on loading, and sometimes there are fields added or fields removed or fields converted, and this is very complex, so it's not yet implemented.
Stellt das Ganze jetzt nicht eine Doppelung der Sachen, die schon für Blender implementiert wurden mit den Import-Plugins? Gibt es irgendwelche Überschneidungen, dass du die wieder benutzt?
Ja, also ich benutze es nicht. Prinzipiell gibt es natürlich Überschneidungen. Blender kann Formate importieren, die ich damit auch importieren kann. Und andersrum genauso, Blender kann auch Formate, die ich noch nicht unterstütze. Die Sache ist, Blender hat halt erstmal Python-Plugins, um das Ganze zu lesen, und Blender hat halt eine eigene API, um auf diese Sachen zuzugreifen. Also ein Blender-Import-Plugin wird im Prinzip die interne Blender-Struktur aufgreifen. Und das ist für meinen Fall dann natürlich relativ ungünstig, sodass ich jetzt kein generelles Plugin schreiben werde, das halt Blender-Plugins lädt wieder. Also das, denke ich, ist zu umständlich. Aber prinzipiell kann man natürlich auch beim Blender mal abgucken, wenn irgendwas unklar ist oder ähnliches. Insofern ist Open Source schon toll.
In welcher Programmiersprache hast du es geschrieben? Dann liegt G3.
Es ist alles in C.
Hast du dir auch mal Flash angeguckt? Das sind jetzt nicht unbedingt 3D-Strukturen, aber ist ja ähnlich.
Nee, angeguckt noch nicht. Also ich habe ja so mitgekriegt, was das Gnash-Projekt oder ähnliche für Probleme haben. Und insofern habe ich eigentlich keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen. Also ich weiß nicht, ob Flash intern auch schon ein 3D-Format hat. Ich kann es mir gut vorstellen, aber ich habe es mir noch nicht angeguckt.
Und du meinst, man kann sehen, wenn da Floating-Point-Nummern vorkommen, kann man daran erkennen, ob es ein Little- oder Big-Endian ist?
Ja, das kann man relativ gut erkennen. Also,
zieht sich das dann durch die ganze Datei? Also ist die ganze Datei dann?
Üblicherweise ist eine Datei komplett entweder Big-Endian oder Little-Endian. Also man kann dann halt gucken, stehen die Nullen vorne oder stehen die Nullen hinten in so einem Vierer-Block oder Vier-Byte-Block.
Ja. Danke.